Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht es dir?
Ja, guten Morgen, du kennst das immer. Ich liebe es, in der Schweiz zu wohnen, da kommst du einfach nach Ostern ins Büro.
Und hast du wieder Revella oder die Sponsoren, die dich jetzt immer noch...
Nein.
Der körperliche Verschleiß war ja doch ziemlich sichtbar, zumindest für mich.
Nein? Was möchtest du mir damit sagen? Nein, überhaupt nicht. Alles was gut. Ich eigentlich sagen möchte, dass man kommt hier ins Büro und die Kolleginnen und Kollegen haben wunderbare Kirschlikör-Schoki-Eier noch von Ostern übrig. Und da werde ich natürlich gleich mit Genuss eins essen. Das ist natürlich immer herrlich, ja, dass die Qualität einfach gut ist.
Ich bin ja gar nicht so ein Fan von den Schokoeiern. Wir haben eine Tradition, kennst du Osterlämmer? Sag dir das was?
Es war jetzt gefährlich, ich habe den Mund voll.
Ja. Also Osterlämmer, das ist ja Backware und das haben wir dann in Süddeutschland, da schmierst du so Butter drauf. Und das ist jetzt immer der Streit, wer macht die schönsten Osterlämmer. Ich muss sagen, my hometown hat immer noch mit die leckersten, auch wenn sie im letzten Jahr, muss man wirklich Kritik äußern, Kaffee Walfisch, die waren ein bisschen trocken, aber nichtsdestotrotz.
Aber die sehen wie Lämmer aus.
Die sehen wie Lämmer aus, die haben auch so noch eine Fahne hinten drauf. Ne? Also nicht bei allen.
Das christliche Symbol.
Genau.
Spannend, die gibt es ja auch am Bodensee und auch bei der Migros.
Okay.
Also das scheint von euch hier in die Schweiz rübergeschabt zu sein, diese,
wie soll man sagen, Lämmchen. Osterlämmer.
Ja, Osterlämmer. Aber du hast ein ganz großes Thema mitgebracht.
Ja, und zwar vor dem Hintergrund, dass bei mir hat hier auf einmal das Telefon geklingelt und da war der Schweizer Fernsehen dran, ob ich nicht ein Statement machen möchte zur Weiterentwicklung von Migros. Und da siehst du, ich weiß noch, wie du gelacht hast in unserer End-of-Jahr-Folge, dass das mit dem Retail, das kann doch gar nicht so besonders sein. Und siehst du, wer ist der große Augure, wer sieht die Zukunft kristallklar vor dem inneren Auge?
Hm? Du.
Genau. Also das muss ich schon nochmal betonen, ein Spaß beiseite. Aber es hätte auch nicht so weitergehen können. Genau.
Ja, also ich fand das gut. Dein Beitrag hat mich sehr gefreut.
Danke.
Ich habe ja dann unter deinen Beitrag was geschrieben. Kannst du dich noch erinnern, was ich geschrieben habe?
Ja, nicht erinnern, aber ich habe sehr geschmunzelt. Es hat so was von Neid oder besitzergreifend war so die Assoziation.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur geschrieben, ein verwässertes Geschäftsmodell. Ein verwässertes Geschäftsmodell. Und du hast natürlich dann mit deiner Erfahrung im Pricing sofort noch drunter geschrieben, da kann man nur Preise reduzieren, damit Kunden einen noch wahrnehmen.
Das ist so.
Genau. Das ist ja auch genau das Thema für heute.
Ja. Und zwar bin ich drauf gekommen, wir haben ja so eine gewisse Abfolge oder tauschen uns ja aus zu den verschiedenen Themen, aber jetzt so spontan bin ich darauf gekommen. Und zwar, wer mich kennt, weiß, ich kann ja nicht immer an mir halten, so mit Feedback. Und das wird immer nicht ganz so überall geschätzt, muss man ja fairerweise dazu sagen. Und ich war ja da in diesen heiligen Hallen in der Leutschbergstraße. Und bin da reingelaufen und da wollten die da das...
Ach, du musstest richtig vor Ort, die kamen nicht...
Ja, die mussten, aber ich hatte noch einen Termin und musste weg und ich wusste ja, das geht länger und man kennt die ja nicht vorbereitet. Also lassen wir das...
Hallo, die waren vorbereitet.
Ja. Naja, schauen wir mal. Aber ich bin auf jeden Fall da reingelaufen und die machen so Führungen mit interessierten Menschen. Kannst dich anmelden, kannst da durch die Räume laufen. Denke ich immer so, Mensch, so an einem verregneten Nachmittag vielleicht gar nicht so ganz verkehrt. Und als ich so draußen schaute und die Gruppe mir anschaute, waren die alle so Ü60, ne? Und dann habe ich mir wirklich auf die Zähne oder auf die Zunge gebissen, um das nicht zu kommentieren, weil ich dachte so, ja, wir sprechen jetzt ja über die Migros und die Veränderungen und überhaupt so, ist ja hier vielleicht auch ein gewisses Problem ersichtlich, wenn alle, die bei der Führung mitmachen wollen, durchaus, wie soll man sagen, sicher viel Fernsehen schauen, aber nicht werberelevante Zielgruppe sind. Und dann hat der Redakteur, und das war das Schöne, hat es dann von sich aus angesprochen.
Sorry, diese werberelevante Zielgruppe, du weißt, dass das die größte Lüge ist, des deutschen Privatfernsehens und der Gründer, ich weiß nicht, wie er hieß, von RTL, hat gesagt, wir hatten keine anderen.
Thomalla.
Wir hatten keine anderen Zuschauer, also haben wir unsere 18 bis 49 zum werberelevanten Zielpublikum erklärt. Wenn ich jetzt aber anschaue, was meine Schwiegermutter, die berühmte Autokäuferin, für Geld ausgibt, die investiert. Mhm. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Natürlich ist das Konsumentenverhalten sehr viel beeinflussbarer.
Ja.
Aber genau die Frage, wie? Ja, ist das wirklich mit einer Werbekampagne beeinflussbar? Oder was sind Peergruppen, Influencer? Welche Rolle spielen die dort? Aber das Volumen, was an Geld ausgegeben wird, ist nun mal im Alter deutlich höher.
Mhm.
Und deswegen finde ich das immer sehr, sehr schwierig, wenn dann gesagt wird, ja, die Werberelevanz. Also es ist wissenschaftlich ja nicht nachgewiesen. Aber klar, der Jugendtrend ist da, so nach dem Motto, einmal auf Rivella gesetzt, bin ich ein Kultgetränk und dann kann ich das abernten. Das ist natürlich auch auf der einen Seite richtig. Wie schaffe ich das? Aber ich glaube, da gibt es ja noch ein anderes Problem neben dem Alter.
Genau. Und deshalb habe ich mir gedacht, lass uns da mal drüber sprechen, weil im Jahr 2021, ich muss noch kurz nachschauen, nicht, dass wir was behaupten, was hier nicht stimmt, aber ich glaube, es war 2021, wurde ja das erste Mal angekündigt, dass Stellen abgebaut werden und jetzt ist schon beim Umbau 4.0 und es sollen bis 25 weitere Stellen abgebaut werden im Schweizer Fernsehen. Und da wollte ich einfach mit dir mal generell über Medien und Geschäftsmodelle, weil wir haben uns ja sehr viel über Auto oder jetzt auch die Migros oder der Retail war dran, aber ich dachte mir, so Medien, als ich da reingelaufen bin, eigentlich auch was sich mal lohnt, genauer unter die Lupe zu nehmen, weil sie haben ja schon zwei Funktionen. Einmal auch wieder der Verkauf in Form von Werbung, aber natürlich auch Einfluss auf, wenn man in Deutschland ja sieht, mit der AfD und solchen Themen, auch auf die Stimmung, die Gemütslage einer Nation. Und da wollte ich mal mit dem Guru des Geschäftsmodells mich mal kurz drüber austauschen.
Hochspannend. Ich hatte das etwas anders in deiner Vorbereitung, nämlich eben mehr aus der Werbesicht das Ganze betreiben, nämlich wie schaffe ich überhaupt diesem vollkommen fragmentierten Medienangebot überhaupt noch eine Message an meine Zielgruppe zu bringen.
Ja.
Ich würde wirklich dein Thema gerne nehmen, weil das ist eine wunderbare Vorlage natürlich für das Zweite.
Ja.
Und das ist ja nicht ein Thema, was erst seit heute da ist.
Nee. Das ist so. Und das sieht man ja auch in den Werbespendings. Also es geht da generell mehr in die Online-Kanäle. Also das ist ein großer Shift. Das trifft ja vor allem auch Zeitungen massiv. Auch das Fernsehen ist davon betroffen. Es wird zusammengelegt. Da gibt es ja jetzt auch Agenturen, die diese Werbefenster vermieten. Da wird es auch immer schwieriger. Da wird auch schon viel zusammengelegt. Da wurde viel Cost-Cutting
betrieben. Die Medienagenturen, das sind Organisationen, die der Außenstehende unheimlich wenig kennt.
Ja.
Für mich auch eine relativ große Blackbox. Das heißt, die meisten Werbetreibenden gehen nicht selber ans Fernsehen heran oder an eine Zeitung, sondern sagen, ich möchte zum Beispiel so viele Views kaufen, Augenbälle, wie das früher so schön genannt wurde.
Mhm.
Und denen ist es dann eigentlich relativ egal, wo es erscheint. Das ist auch schon sehr schwierig für seine Marke, eigentlich nicht die Kontrolle zu haben.
Mhm.
Wo meine Message erscheint. Aber das ist immer scheinbar schon so gewesen, dass es eben diese großen Mittler gab. Die Publicitas war ja auch so eine, die es dann zerlegt hat über die Zeit.
Genau.
Und das sind so Werbemittler, die eben Werbungflächen einkaufen.
Mhm.
Die nennen das wirklich Inventory.
Mhm.
Und dieses Inventory dann eben entsprechend an ihre Kunden, nämlich die Werbetreibenden, verkaufen. Also kannst du sagen, ja, ich würde gerne im Raum Ostschweiz, möchte ich so viele Eyeballs kaufen. Und dann sagt er in der klassischen Zeit, ja, da gab es die Ostschweiz und das Tagblatt.
Genau.
Und dann gab es vielleicht noch die Lokalausgabe der NZZ, da kannst du rein. Aber dieses Placement haben dann eben die Agenturen gemacht.
Mhm.
Das wirklich Absurde im Schweizer Medienmarkt war, dass die Zeitungshäuser einen eigenen Vermarkter geschaffen hat, dem sie ein Monopol in der Vermarktung gegeben haben.
Mhm.
Ja, das heißt, also man hat einfach gesagt, ja, eigentlich ist Werbung gar nicht unser Kerngeschäft. Ja, das ist für dich als Vertrieb da fast unvorstellbar.
Mhm.
Sondern wir sind die Content-Generatoren.
Mhm.
Und die Werbung, das geben wir an einen Monopolisten ab. Das war eben diese berühmte Publicitas, die dann eben diese Werbeplätze verkauft hat.
Ja, das ist das eine. Und was jetzt ja passiert ist über die Zeit, gab es das Highlight, ist aber auch schon 10 Jahre her, dass sie natürlich dann alle so geschaut haben, dass sie die relevante Zielgruppe erreichen, was dazu geführt hat, ich weiß nicht mehr, ob es Grey's Anatomy war oder Desperate Housewives, auf jeden Fall in diesen, ich glaube Germany's Next Topmodel war es, in den Werbepausen haben dann alle 4, 5 Joghurthersteller der Welt Werbung geschalten. Also auch vor dem Hintergrund der Differenzierung wird das allein schon da schwierig, weil du wusstest gar nicht, ist es jetzt Danone, ist es Emmy, wer sendet denn da gerade? Und das hat wirklich schön schöne Blüten auch getrieben. Dieses Ding muss man natürlich auch dazu sagen, internationale Firmen wie zum Beispiel Ferrero, die machen natürlich auch nicht die Planung immer länderspezifisch, sondern die haben vielleicht auch eine Agentur, die das in ganz Europa bucht. Da wird es natürlich vielleicht auch schnell unübersichtlich. Ne? Aber im Großen und Ganzen hatte das immer schon Potenzial. Und jetzt sind wir natürlich bei dem Thema, dass die ganzen anderen Kanäle natürlich zu einer totalen Zerstückelung führen. Das heißt, was guckt die Jugend, was gucken ältere Menschen? Die Quoten brechen ein. Ne? Auch so ein Thomas Gottschalk mit Wetten, das geht gar nicht
gibt's
mehr.
Gab es den noch? Also
ja, den gab es vor ein paar Wochen. Hat er sich dann wirklich final zurückgezogen, ne? Und hat noch eine relativ große Quote bekommen. Aber der hat ja auch immer wieder mal mit anderen Formaten versucht, ein paar Leute für sich zu begeistern. Das hat ja auch nicht funktioniert. Und wenn du so die Zeitung anschaust, da kommt jetzt ja irgendwelche Influencer, die nach dem Burnout jetzt nicht mehr, habe ich gerade vorhin gelesen, die machen jetzt nicht mehr Make-up, sondern vegan. Ne? Also da bin ich auch völlig raus. Ne? Also was da so auf YouTube oder Twitch oder sonst wo passiert, da gibt es ja auch eine Hundertschaft an Unterhaltungsmeister. Und so fragmentiert alles. Und jetzt ist die Frage nach, wie gesagt, Strategie 4.0, wenn wir immer auf die Mikro- oder den Autoverkauf eindreschen, was macht dann eigentlich so ein Medienhaus oder so ein Fernsehanstalt wie Schweizer Fernsehen? Wie geht die mit dieser Situation um? Weil wieder, was man sieht, auf einmal wird Kosten reduziert, Personal wird abgebaut, aber das ist ja noch keine vorwärtsgerichtete Strategie.
Ich bin mir ja immer noch nicht sicher, auf was wir uns konzentrieren wollen. Ja. Geschäftsmodell von Medienhäusern, ja, oder eben auf die Werbung. Mhm. Und du weißt, ich liebe ja, ich würde gerne ein bisschen auf der Werbung bleiben.
Gut, bleiben wir bei der Werbung.
Das Faszinierende ist ja, als erstes muss ich mir ja nicht überlegen, wie ich die Werbung ändere, sondern ja, die fundamentale Frage ist ja, was ist die Aufgabe, die ich mit Werbung lösen möchte? Mhm. Ja, das ist ja eine unserer Kernaussagen, seitdem wir eigentlich zusammensitzen, uns immer zu fragen, was ist die Aufgabe, Jobs to be done. Mhm. Und nach meiner Meinung gibt es eben zwei große Aufgaben, mhm, nämlich einerseits mehr Leads zu generieren, sell mhm more beer, mhm, und das andere ist natürlich Brand Awareness. Mhm. Aber dann kommt natürlich auch noch was dazu. Ich kann natürlich auch Content generieren, der jetzt weder Brand Awareness hat, sondern einfach auch hilft, meinen Kundinnen und Kunden besser meine Produkte zu verstehen. Mhm. Wir hatten ja das, du hast das
Familiarity. Also ich bin immer nicht so ein Freund von Brand Awareness, Bekanntheit, aber es machen noch viele. Aber was du meinst, ist eben Familiarity, dass ich die Produkte besser verstehe. Ich sage immer, dass der Kunde die Chance hat, sie abzulecken. Ne?
Ja, genau. Und eben auch dieses, du hast das wunderbar mal in einem Podcast beschrieben, nämlich die Phase, nachdem ich es ja gekauft habe, möchte mhm ich ja unterstützt werden. Ja. Nämlich A, dass ich ein toller Hecht bin, weil ich es gekauft habe. Ja. Aber natürlich auch lernen, wie kann ich es noch mehr nutzen, dass mhm ich wirklich ein Fan dieser Produkte bin und dann darüber auch rede. Ja. Und ich finde das immer wieder faszinierend. Wir bleiben beim Auto dabei. Am meisten lerne ich eben über den wunderbaren ID3. Mhm. Ich weiß bis heute nicht, welche Software-Variante drauf läuft.
Okay.
Über YouTube-Videos.
Ja.
Jetzt könnte man sagen, das ist ein Kanal. Noch schlimmer, es gibt dort plötzlich Menschen, die nicht bei VW angestellt sind, die mhm nicht bei der Amag angestellt sind, die eigentlich überhaupt keinen Zusammenhang haben mhm oder direkte Beziehung. Und die erklären plötzlich deine Produkte. Mhm. Ja, das heißt, du hast nicht nur mehr Kanäle, mhm, sondern in YouTube kannst du dann eben Influencer haben. Das sind nicht unbedingt, also ganz wichtig, Influencer müssen nicht cool sein. Also da gibt es Leute, die sind sowas von uncool, aber die sind das, was wir in der Wissenschaft teilweise als Mavericks bezeichnen. Mhm. Also die sind für einen Bereich unglaublich anerkannt. Mhm. Und können dir über diese Software jegliches Problem erzählen oder auch sagen, wie kannst du Workarounds machen. Mhm. Und das ist natürlich auch faszinierend. Also die Unternehmen haben nicht nur die Frage, wie viele Kanäle wollen sie bespielen, mhm, sondern sie haben die Hoheit über die Message eigentlich schon längst verloren.
Da muss man ein bisschen einschränken. Und zwar, wir haben das mal gemessen von der Einstellungs-, also Psychologie her. Es gibt nicht einen kleinen Teil der Gesellschaft, das sind so 30%, die haben Vertrauensprobleme. Also die vertrauen weder so sehr dem Unternehmen noch diesen YouTubern. Also deshalb muss man das immer ein bisschen aufpassen. Für einen gewissen Teil ist das eine wichtige Quelle und die nutzen die auch. Aber rein von der Psychologie her sitzen manche Menschen anscheinend lieber 4 Stunden vorm IKEA-Bett und hauen den Nagel falsch rein oder die Schraube, bevor sich die YouTube-Videos anschauen. Aber grundsätzlich hast du natürlich vollkommen recht. Da gehen wirklich die Wege auf hinsichtlich Kanal und aber auch, wer ist da der Absender von der Botschaft. Und jetzt ist die Frage, wie spiele ich damit? Also das hat eine gewisse Komplexität.
Also, ja, eine gewisse, also es ist nicht mehr überschaubar. Ja. Also früher hatte ich drei Fernsehkanäle, wo ich, glaube ich, in der Schweiz an einem Werbeschaltung konnte. Dann hatte ich meine Zeitungsmarkt. Das war recht überschaubar. Da konnte ich richtig Kampagnen schalten mit dem Wissen, aha, das hat dann irgendwie jeder mitbekommen. Mhm. Also sprich, wenn ich irgendwas Neues lanciert habe, vom Meteor nach der Tagesschau, konnte ich das lancieren. Und da konnten nicht drei Joghurtanbieter konkurrenzieren, sondern ich habe es gekauft und in drei Monaten hatte ich mein Fenster oder was auch immer. Das war natürlich für die Marketing-Message unheimlich einfach. Mhm. Und jetzt habe ich eben, du sagst, dass kein Vertrauen haben. Also gerade die Menschen, die ja behaupten, kein Vertrauen in irgendwas zu haben, sind ja die, die wahrscheinlich sich auf Telegram über Politik informieren. Mhm. Ja, das heißt also, plötzlich habe ich Vertrauensverlust in die klassischen, rationalen, ausgewogenen Sender, die auch natürlich immer mal wieder vielleicht nicht ganz ausgewogen sind. Dann gibt es wirklich viele Influencer, die ja wirklich aus dem Hobbybereich kommen und das auch mit Passion machen. Wie kriege ich diesen blöden Schlauch oder Mantel runter? Und da eigentlich ja auch erstaunlich subjektiv sind. Und dann gibt es die Verschwörungstheoretiker. Jetzt würde ich nicht die 30% gleich dahin hinschieben, aber die können sich eben auch ihre Parallelwelt schaffen.
Ja, ja, das, was ich darauf hinaus will, das hat jetzt mit Verschwörungstheoretikern nichts zu tun. Ein gewisser Prozentsatz, da glaubt man immer, die werden zu stark von außen beeinflusst. Das ist auch in der politischen Debatte so. Dass die werden schon ein-, zweimal von außen beeinflusst. Aber das Problem ist bei denen, oder Problem, aber die werden nicht mehr so nach nicht mehr so beeinflussbar. Das heißt, die schotten sich auch gewissermaßen ab. Und das ist manchmal dieser psychologische Mechano, den die Leute nicht verstehen. Es ist nicht so, dass man die endlos beeinflussen kann und dass diese bösen Influencer, die da ständig belabern und deshalb passiert das, sondern das Problem bei diesen Entwicklungen ist, die werden ein-, zweimal beeinflusst und dann schotten die sich so ab, haben sich ihre Welt erklärt und dann ist es sehr, sehr schwer, die wieder zurückzuholen. Nur so rein von der Psychologie her, von der Seite her. Das ist manchmal auch so in den politischen Diskussionen, wenn man da psychologisch drauf schaut, immer ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, da wird so suggeriert, man muss nur ein paar Kampagnen schalten und dann wird es schon wieder alles. So einfach funktioniert es halt leider nicht.
Ne? Ich finde das extrem interessant, diesen Punkt, den du erwähnt hast, weil ich gehöre auch manchmal dazu, dass ich einfach nicht mehr zuhören möchte.
Genau.
Also in Deutschland irgendeine Talkshow mir anhören, ich weiß ja, was die Leute sagen. Ja. Ja, und das führt natürlich dazu, dass dann vielleicht nicht ganz so sehr was Neues kommt, aber die Frage, wie viel Inhalt wird da wirklich diskutiert? Mhm. Und natürlich interpretiere ich dann mit meinem bisherigen Weltbild das, was da auf mich zukommt.
Genau.
Und da habe ich natürlich diese Blasenproblematik. Aber es ist ja auch für deine mentale Gesundheit nicht ganz unwichtig, sich irgendwann aus diesem Strom der Messages herauszunehmen und zu sagen, ja, habe ich so einen Nordstern der Werte, die mich irgendwo führen. Mhm. Und das ist natürlich auch wieder eine Riesenchance für Marken, wenn sie sich nicht täglich ändern wollen. Mhm. Ja, sondern sie lösen einfach ein Problem für mich. Mhm. Konsistent. Und denk dran, wir denken immer nur daran, oder gerade Marketingmenschen denken sehr gerne daran, dass nur ihre Botschaft Marketing wäre. Mhm. Die Hauptkommunikation ist aber der Kundenservice. Mhm. Ja, das heißt, du merkst ja, ich erwarte schon gar nichts von einem Automobilverkäufer. Mhm. Ergo kommt bei mir eigentlich nichts an. Manchmal kommt dann ein guter und dann mache ich, aha. Aber das Gleiche ist ja bei dir. Du kaufst ja, hast ja auch schon mehrmals deinen Frust mit Online oder umgekehrt mit dem Offline-Retail beschrieben, weil du sagtest ja, ich erwarte gar nichts mehr. Und das ist natürlich gefährlich für die Marke oder auch für ein Geschäftsmodell. Aber natürlich auch eine Riesenchance, dass du die Kunden, die du gewonnen hast, natürlich auch mit gutem Service, guter Leistung dabei hast, ohne sie eben mit Messages zu überschlagen, sondern einfach Probleme zu lösen.
Genau. Und da hast du jetzt wieder, wenn wir über Werbung sprechen wollen, natürlich das Thema, dass es nicht nur die Kommunikation praktisch in den Online-Bereich sich zum Teil verabschiedet hat, sondern eben auch viele Firmen eine ganz andere Art der Kundenbeziehung pflegen, sondern über den Service, über die Beziehung, über die Weiterempfehlung kommen. Und das hat ja auch die Medien auch nochmal angegriffen. Ja, also nicht nur der Transformation ins Digitale, sondern dass auch viele Unternehmen hingehen und sagen, ich muss gar nicht so viel senden. Wenn meine Kunden positiv über mich sprechen, ist das eigentlich viel wertvoller. Also da kommen mehrere Effekte zusammen, die natürlich das Thema Werbung relativ stark beschießen. Und das nächste ist natürlich nur das zeitversetzte Fernsehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spule bei Fernsehbewerbung halt immer konsequent drüber. Also das ist ja sowieso für mich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Fernsehen Werbung gesehen habe.
Ja, vielleicht solltest du mich mal fragen, seit wann ich keinen Fernseher mehr besitze.
Okay.
Ich bin natürlich ein ganz schlimmer Schlingel. Ich bin aus Deutschland als Investmentbanker in die Schweiz gezogen. Jetzt merkst du schon, es ist richtig lange her.
Ja, es ist.
Und habe dann keinen Fernseher spätestens seit 1999.
Wow.
Faszinierend war dann eben, und deswegen ist es so schön mit der Einheit, wann sind Events, wo du dann doch wieder Fernsehen gucken willst, weil es natürlich auch einen Zusammenhalt gibt, wenn ganz große Ereignisse da sind, dass du nicht komplett
außen vor bist.
Du meinst, nicht nur vor bist, auch Angst hast.
Ja.
Für mich war der Event ist eben der 9. September 2001.
Kitchen Impossible mit Tim Meltzer. Nein?
Du weißt, 9-11 ist ein bisschen größer als Tim Meltzer je sein wird.
Du machst es immer so seriös, okay.
Ja, ich mache das wirklich seriös. Und ich weiß noch, ich hatte keinen Fernseher, habe es im Radio mitbekommen und bin dann zu meinen Nachbarn und wir haben im ganzen Haus haben wir uns vor einem Fernseher verbracht und einfach diese Fassungslosigkeit, was dort passiert ist, nicht nur mitzuerleben, sondern auch irgendwo das Gefühl zu haben, dass wir sicher sind.
Mhm.
Ja, natürlich, ich meine, das passiert in New York und ich habe in St. Gallen auf dem Bauernhof gewohnt.
Ja.
Und trotzdem, das ist natürlich faszinierend, wie dann plötzlich wieder in dieser Lage so ein Gemeinschaftsgefühl entstand.
Mhm.
Und interessant, wie damals die Medien reagiert haben. Sie konnten ja gar nicht drauf reagieren. Die klassischen Zeitungen, die waren ja immer zu spät.
Ja.
Fernsehen war damals ja noch nicht auf dem Handy. Heute würden wir ja viel mehr Aufnahmen haben. Und trotzdem gab es Live-Aufnahmen von dem Einschlag.
Mhm.
Und faszinierend war, dass die Online-Seiten damals das erste Mal vollkommen überlaufen waren und zusammenbrachen. Und dann hat der Spiegel was Interessantes gemacht. Der hat leider heute natürlich auch die Bedeutung verloren. Aber damals war online natürlich das Medium.
Mhm.
Die haben komplett auf Grafik Design verzichtet, sondern nur noch HTML, Plain Text gesetzt.
Ja, cool.
Aber auch auf Englisch. Mhm. Das heißt, sie war die einzige live, mehr oder weniger Live-Station damals.
Die noch erreichbar war.
Die noch erreichbar war. Und da sieht man eben diese fundamentalen Veränderungen, dass eben viel mehr Kanäle existieren. Heute, ich meine, jeder Event hat heute eine Kamera dabei.
Mhm.
Früher war das mal der berühmte Bürgerreporter und der wurde komisch angeguckt, der filmt was. Heute fragt sich er, gibt es keine Aufnahme? Und denkt dran, das Faszinierende ist ja nicht nur, dass der Mensch alles filmt, sondern du wirst irgendeine Überwachungskamera haben, die auch irgendwas wieder gefilmt hat. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Anlass mehr, der in dem News-Bereich eben nicht ein Bild hat. Er hat auf dieses schreckliche Lawinenunterglück jetzt in Zermatt, 3 Tote. Ja, Live-Aufnahmen mehr oder weniger. Aber eben nicht über die News, sondern ein niederländischer Twitter-Account hatte diese Videos.
Genau. Ja, oder gehen wir auch heute auf ein Musikkonzert, da hört ja keiner mehr Musik und geht ab, sondern alle halten das Handy hoch. Ich denke mir immer, nach 1,5 Stunden muss da mal einen Krampf im Arm geben, aber anscheinend sind die da vor allem ins Fitnessstudio und haben ihr Handyarm, dass sie den auch jede Minute aufnehmen können.
Das ist aber das ist doch schockierend. Auf der einen Seite ist es schockierend, dass sie gar nicht mehr den Live-Event genießen können.
Ja.
Auf der anderen Seite kann man ja eben das auch nutzen und zum Beispiel nur noch Live-Events machen. Also dass diese Goa-Festivals und so weiter, geht es ja nicht um die Musik aufnehmen, sondern der Job to be done ist genau, was wir ursprünglich Musik war, dieses in Trance sich tanzen.
Das I like.
Ja, und das ist ja das Faszinierende. Das können auch alle, aber ich glaube, in dieser eben die Frage, wer ist heute Sender und wer ist Empfänger? Das ist ja gegen unendlich absurd. Du weißt, dass ich mich köstlich amüsiere, wer ist der größte Fotograf der Schweiz? Weißt du es noch?
Nee.
Stimmt natürlich nicht, aber das ist die Bell-Hühnchenschlachterei. ja, Du kannst ja auch vorstellen, wer sich mit Kühlschmiermitteln und Lubrication as a Service beschäftigt, beschäftigt sich natürlich auch mit dem Huhnhütchen in der Schlachtung. Ja. Das heißt, wir haben ja heute überall Kameras, die Content produzieren. Mhm. Jetzt ist das kein kuratierter Content, und das ist ja genau, was die Aufgabe eigentlich von Medien sein sollten, nämlich aus diesem riesen Puff von Nachrichten Relevanz rauszufiltern.
Und jetzt sind wir aber nicht mehr bei der Werbung, aber jetzt kommen wir zu einer kleinen Episode, und ich hoffe, dass der Schweizer Fernseher mich nochmal einlädt. Aber was natürlich ist, und das merke ich ja bei mir auch, wir arbeiten ja auch im Marketing jetzt hier mit Videos, und kann man immer sagen, bringst du es oder nicht. Aber was ich gemerkt habe, du kannst heute mit einer einigermaßen guten Internetkamera, mit einem Greenscreen, OBS, relativ schnell ganz nette Videos machen. Also wenn ich
du
hier
bist noch sehr altmodisch, das weißt du mit OBS. Also ja, jetzt willst du mal OBS erklären, was das ist.
Einfach so eine Aufnahmesoftware mit ein bisschen.
Open Broadcast Studio ist eine Open Source Software.
Gut, also so in die Tiefe bin ich damit nicht involviert. Also das Ding tut umsonst das, was es soll. Worauf ich aber hinaus will, ist, wenn ich gucke, was das Zeit kostet und wie die Qualität ist, und jetzt bin ich da hingefahren, gut, die hätten mir auch angeboten herzukommen, das wäre noch schlimmer gewesen, dann haben die das aufgebaut, die Kamera, Weißabgleich, gepudert, dann die Vorbesprechung und, und. Also wir haben dann fast eine ganze Stunde für 20 Sekunden, nicht mal 15 Sekunden Beitrag. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie du schon sagst, in einer Welt, wo jeder aufnimmt, ist ja auch die Frage, welche Qualität braucht denn das überhaupt noch? Und dann sind wir wieder im Zusammenspiel mit der Werbung. Ne? Wie kriege ich das eben hin von meiner gesamten Firma, dass ich solche absurd hohen Produktionsaufwände habe, also Zeit, Menschen in der Qualität, und stehe dann im Wettbewerb mit solchen verwackelten Handyvideos eben aus Zermatt? Weil es geht ja am Schluss um Aufmerksamkeit und Relevanz.
Du sprichst das an, was ich in meiner Diss über The Changing Production Economics genannt habe.
Ja.
Das ist, früher hat eine Kamera für einen Spielfilm 100.000 gekostet, und wir hatten variable Kosten, weil natürlich der Film jede Sekunde, die durchfloss, so viel Meter Filmmaterial war. Das heißt, du hattest variable Kosten, sehr hohe Einstiegskosten. Und das klassische 30-Sekunden-Video hat im Schweizer Fernsehen als Werbung hat 100.000 in der Produktion gekostet.
Ja,
ja, nicht unbedingt das zum Abspielen. Und jetzt kommt etwas, dass die Produktionskosten gegen Null gehen, die variablen Kosten. Nämlich, du hast good enough equipment.
Ja.
Und das sieht man ja an den Kameras. Natürlich gibt es immer noch faszinierende 50.000, 60.000, 80.000 Franken Digitalkameras. Die können Sachen, da haben wir noch nicht mal gehört, warum man das können muss.
Ja.
Aber du kannst natürlich auch mit Spiegelreflexkameras, die früher Fotografie waren, heute filmen, kannst wunderbar eben Unschärfen, Schärfen reinbauen. Und ich amüsiere mich ein bisschen, dass du mit Open Broadcast Studio das machst, weil das ist noch so ein bisschen die alte Welt.
Ja.
Du hast du filmst, dann hast du ganz viele Spuren, und dann muss der Mensch daraus ein Video schneiden. Und das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Wir benutzen Riverside. Und Riverside war mal eine Podcast-Software. Und ich habe jetzt ein bisschen damit der Software gespielt. Nach diesem Video, also als erstes, wir sitzen ja gar nicht mehr im Studio. Das ist ja schon mal das Erste. Und trotzdem könnte ich jetzt hier eine 4K, also in der höchstmöglichen Auflösung, die einigermaßen noch sinnvoll ist für so ein Video, könnte ich jetzt hier eine 4K-Systemkamera anschließen. Ja, das heißt, ich sehe zwar total verknautscht aus, deswegen liebe ich ja Podcast und ist hier früh am Morgen.
Oder aber mein Allergiegesicht gibt jetzt auch nicht so viel her. Ich sehe so,
ja, aber das Schöne ist, wir könnten das in 4K heute haben.
Ja,
und wir
müssen nicht.
Genau. Und das Schöne daran wäre, wir nehmen, die Software nimmt das lokal auf. Und erst später wird das übertragen in der höchsten Qualität. Das heißt, die Bandbreite oder die Latenzzeit, die auch nicht ganz unwichtig ist, die spielt keine Rolle.
Ja.
Dann macht Riverside auch den Audiospur separat und transkribiert, was wir sprechen,
ja,
in einer irren guten Qualität.
Ja.
Und weil es ja zwei Audiosignale hat, die eben separat sind, kannst du und ich miteinander durcheinander quatschen.
Und es wird immer angezeigt, wer gesprochen hat.
Nicht nur das. Dadurch ist auch erkenntlich, was er gesprochen hat.
Okay.
Früher war das, wir hatten ja mal eine Beschwerde, dass wir einen Teil rausnehmen sollten und der Name nicht erwähnt worden. Das haben wir ja dann auch gemacht. Dann war immer die Frage, ja, wie finde ich die Stelle in 50 Minuten Interview? Heute gehe ich ins Transkript, und die klassische Welt ist, da müsste ich die Video- und Audiospur schneiden und genau gucken, wo dieser Ton war. Riverside erlaubt mir, in dem Transkript, also im Text, im Browser diesen Teil zu nehmen, zu löschen und das Video schneidet sich dann automatisch.
Wow, das wusste ich nicht.
Okay, ja, cool. Das ist eben das Geniale. Du schneidest nicht mehr die Audiospur, die Videospur, sondern du schneidest das, was wir gesagt haben.
Wow.
Und du siehst den und du siehst einfach nur ein ganz kleines Zucken dazwischen und dann war es das. Das heißt also, das, was der Profi früher gemacht hat, macht heute die Software. Und das führt natürlich dazu, dass wir noch mehr Content produzieren könnten.
Ja.
Weil es gibt die nächste Möglichkeit bei Riverside. Also als erstes natürlich alle Äs rausnehmen, das ist eine Funktion, draußen. Und erfasst dir eben auch, in langen Videos hast du ja immer das Problem, wo hast du was gesagt?
Mhm.
Und in YouTube muss ja so Chapter haben. Das macht er dir auch automatisch. Der hört sich an, was wir machen und macht dort Überschriften Chapter.
Mhm.
Ja, das heißt, du kannst sofort springen.
Mhm.
Und was er auch vorschlägt, also was er dann auch machen kann, Untertitel gleich.
Mhm.
Ja, das war ja auch eine Riesenarbeit früher. Erstmal transkribieren, dann das als Untertitel. Diese Untertitel macht er automatisch.
Mhm.
Du korrigierst natürlich, wenn irgendeine Firma nicht verstanden wird, die Migro vielleicht ohne S geschrieben wird oder irgend sowas, das korrigierst du. Aber das ist alles schon zu 99% fertig.
Mhm.
Und dann ist dann immer die Frage, wir Dödel sind ja aus der alten Welt. Dort brauchen wir, wir wollen immer so unter 50 Minuten bleiben. Aber das ist so auch für einen Podcast scheinbar die akzeptierte Länge. Aber auf dem Video wären wir viel zu lang.
Mhm.
Und dort suchst du ja dann so Aufmerksamkeitssnipplets, wo ich dann eben so coole Sachen sage, wie verwässerte Geschäftsmodelle führen nur zu Preiskämpfen. So, und das könnte ich rausschneiden und sagen, mach mir doch für ein cooles Video da draus für TikTok.
Mhm.
Und dann drückst du drauf, puff, und nur dieses Teil kommt mit irgendwie Temtem hinterlegt. Und was wir früher mit Producern hätten machen können, was wir uns natürlich nie geleistet haben, macht heute die Maschine. So, und das führt natürlich dazu, dass unendlich viel Inhalt möglich ist.
Genau.
Und eben nicht nur Werbebotschaften. Klar, man kann behaupten, dass wir das hier aus Werbegründen machen würden. Ich sage ja immer, das ist Psychohygiene.
Ja.
Das heißt, auch immer mehr Content kann produziert werden. Und die Frage ist, die kann ich natürlich als Anzeige irgendwo schalten, aber ich kann auch Content-Marketing betreiben und einfach über meine Geschichten das erzählen. Und ich bin ja ein typisches Beispiel für Content-Marketing. Ich habe 2009, als gewisse Professoren überhaupt das Thema erst entdeckt haben, habe ich meinen Blog zum Business Model Innovation gestartet und habe 1 Million Visitors da drauf gehabt.
Cool.
Ich hatte keine Uni dahinter, sondern ich habe einen Blog, da hieß eben businessmodelinnovation.com. Google hat damals gesagt, ich bin relevant. Das heißt, egal wo du weltweit den Begriff Business Model Innovation eingegeben hast, habe ich Content produziert. Habe ich damit Geld verdient?
Millionen?
Nö.
Okay.
Ich habe keine klassische, ich habe keine Anzeigen da erlaubt. Ich habe auch jede Content-Anfrage abgelehnt.
Ja.
Weil ich eben meine Reputation haben wollte.
Mhm.
Ja, dass ich frech, fröhlich schreiben konnte.
Mhm.
Aber das hat natürlich dazu geführt, dass ich zum Beispiel in Amerika gewisse Anfragen bekam und so mal in Seattle dann einen Vortrag hatte, in Singapur war, in Sydney und so weiter. Das heißt, der kleine Doktorand, dessen Diss in der Wissenschaft sozusagen keiner gelesen hat, konnte plötzlich dank Google scheinbar eine Relevanz über seinen Blog aufbauen.
Mhm.
Und das ist natürlich brutal für diejenigen, die ihre Reputation eben über die, das Unternehmen sich geben. Ich bin bei der Firma, also bin ich relevant. Das waren sie auch, weil sie früher Geld dafür ausgegeben haben. Und heute kann einer eben relevant werden, weil er was zu sagen hat.
Mhm.
Ich habe noch das Glück gehabt, dass ich noch einigermaßen in einer Welt war, wo noch nicht viele Fake News unterwegs waren. Aber wir unterschätzen ja, dass wir neben dem, was wir beide noch sehen, TikTok, YouTube, Twitch, gibt es ja dann die Social Media oder Social Media Netzwerke, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben.
Mhm.
Telegram.
Mhm.
Signal. Ja, das ist eigentlich wie WhatsApp, aber dort hast du die Möglichkeit, 100, 200.000 in der WhatsApp-Gruppe zu haben.
Mhm.
Ja, das heißt, dort kannst du von außen gar nicht reinschauen.
Mhm.
Und das kann man natürlich nutzen, um sehr spannende Dinge zu machen. Zum Beispiel, wo sind gerade antisemitische Schmierereien, die entfernt werden sollten. Ja, da bin ich in so einer Gruppe drin. Mhm. Finde ich jetzt sehr sinnvoll, auch wenn ich von außen überhaupt nicht verstehe, wie die funktioniert. Mhm. Das ist alles ein bisschen chaotisch, aber es ist erstaunlich, wie schnell eine Sprayerei gemeldet wird und die wird dann ziemlich schnell überdünscht.
Mhm. Cool.
Jo, genau. Also das war früher richtig aufwendig. Mailinglisten erstellen oder Telefonrundrufe.
Genau, oder die Leute erstmal erreichen, immer wissen, wo die wohnen. Jetzt haust du es einfach alle raus, irgendwo ist ja jemand in der Nähe. Dann machst du ja das Leben ja viel leichter.
Ja, und eben mehr, aber eben beides. Da sind so viele Informationen dran, dass du überhaupt nicht mehr folgen kannst. Mhm. Und das ist eben genau, wir haben die Produktion demokratisiert, wir haben die Kanäle demokratisiert. Das heißt, wir sind in einem unendlichen Meer der Möglichkeiten, Content zu produzieren. Mhm. Aber warum sollte ich deinen Content mir anhören? Mhm. Wird natürlich immer wichtiger.
Aber wäre dann nicht auch die Konsequenz, wenn wir jetzt nochmal aufs Fernsehen gehen, auch hier den Trend mitzugehen, anstatt jetzt einfach nur Stellen abzubauen, zu sagen, okay, wir produzieren auch anders und wir gehen dafür auch mehr in die Relevanz rein. Und du hast es ja schon angeschaut, die 100. Talkshow mit den 100. Gästen. Also wenn du so deutsches Fernsehen anschaust, die Talkshows sind ja immer die gleichen Gäste. Also gefühlt ist ja Gysi da schon seit 30 Jahren. Ne? Und wenn es irgendwie...
Wagenknecht natürlich von den Linken,
genau.
Die ist einfach attraktiv. Sagt genau. Immer das Gegenteil, ist auch schon
genau.
Mal gut.
Dann haben sie die Redakteuren von der Taz, die setzen mit dem FDPler zusammen, dann knallt es auch meistens relativ schön. Also das ist ja auch alles so ein bisschen fast schon wie ein studierter Zirkus. Das ist ja nicht mehr Medienmache. Und dann kommen ja die Moderatoren und sagen immer, ja, wir Moderatoren müssen uns mal kritisch an die Nase fassen. Das geht ja immer dann nur 5 Minuten und dann ist wieder alles beim Alten. Ist das dann nicht so auch vom Geschäftsmodell, dass ich mir sagen muss, okay, da muss ich mitmachen? Das ist, da kann ich doch mit meinen Hochglanzkameras und meinen Sendeanstalten, da kann ich doch gar nicht mehr mithalten. Also wie soll denn das funktionieren noch in 5 bis 10 Jahren? Das werden ja nicht weniger Kanäle und nicht weniger Menschen, die glauben, auf YouTube der nächste Informationsguru zum Thema Ameisenzucht zu sein. Also das wird ja eher mehr fragmentieren als weniger.
Das ist eine Riesengefahr. Jetzt ist einfach für unsere Demokratie, weil wir einfach keine gemeinsame Basis mehr haben.
Das meine ich halt. Also,
das ist ein Riesen. Also ich meine,
da müssen jetzt die Werbung jetzt
Experten
angesprochen.
Genau, wir müssten hier auch wirklich Experten reinnehmen, aber das ist eine der größten Gefahren, dass wir keine gemeinsame, vertrauensvolle Basis mehr haben. Mhm. Und das ist eine Katastrophe. Weil jeder, eben das hatte der Club of Rome, glaube ich, gesagt, die größte Gefahr für die Menschheit ist nicht der Klimawandel, sondern dass wir nicht mehr Meinungen von Fakten unterscheiden können.
Genau.
Und jeder kann ja behaupten, seine Meinung wäre Fakten. Mhm. Und ich meine, was für ein Bullshit-Theater da draußen stattfindet, sogar auf halbseriösen Sachen, wo nicht widersprochen wird. Das Problem ist einfach, die Menschheit giert nach Aufmerksamkeit und die Plattformbetreiber sind nicht an der Wahrheit interessiert, was auch immer das ist, sondern an Klicks.
Ja.
Also, was machst du? Das, was viele Leute aufregt, das teilst du. Und das ist eine extrem gefährliche Welt, die ich als Bürger als sehr, sehr gefährlich ansehe, weil wir einfach, jeder kann behaupten, also wenn wir gewisse Parteipräsidenten sagen, ja, der Klimawandel ist doch gut, aber bei uns wächst auf dem Berggebiet doch mehr. Und der Wissenschaftler, der dann sagt, ja, bei dir wird es wärmer, aber es gibt auch, wie du vor 2 Jahren festgestellt hast, kein Wasser mehr, der wird nicht gehört.
Das ist der Punkt. Aber jetzt nochmal zu, und das ist ja das, was da so teuflisch zusammenhängt. Du bist jetzt in einem Geschäftsmodell so auf dem absteigenden Ast und musst dich ja finanzieren. Die meisten Regierungen wollen ja weniger oder die Mittel für den öffentlichen Rundfunk zumindest nicht ausweiten. Das heißt, du musst dich um Werbung kümmern. Und das macht das Ganze, finde ich, ja auch nochmal komisch, dass du auf der einen Seite eigentlich von deiner Produktionsart, von deinem Geschäftsmodell, wie du da unterwegs bist, eigentlich völlig abgehängt bist. Auf der anderen Seite musst du dich ja auch trotzdem wieder anbiedern. Also du kannst ja dann eben nicht nur Fakten senden, weil du brauchst ja Werbung. Also wenn es der Schweizer Fernsehen hingeht und alle Professoren dieser Welt zu Wort kommen lassen würde in der Tagesschau, was ja sehr wünschenswert wäre, auch für die Gesellschaft, laufen sie ja Gefahr, dass dann halt eben manche Firmen da keine Werbung mehr schalten, weil sie sagen, ja gut, aber das gucken sich ja dann wirklich nur noch ein paar komische Leute an. Also das finde ich halt auch so in diesem Trend so schwierig, dass wie in vielen anderen Branchen man nur auf Werbung setzt und eigentlich gar nicht herausgefunden hat, was sind denn noch andere Einnahmequellen, die wir generieren könnten in unserem Jobs to be done. Also auch hier wieder diese Weiterentwicklung, die mir völlig fehlt. Also immer nur dieses, das ist ja bei vielen Internet-Startups, die nur auf Werbung gesetzt haben, die hat es ja über kurz oder lang meist auch zerrissen.
Jetzt das Perverse ist wirklich, es ist einer meiner meistgelesensten Artikel, der heißt Who Says Paper is Dead? Also ist Papier tot? Da ging es natürlich um Zeitungspapier.
Ja.
Ich war so frech und habe natürlich eine Toilettenpapierrolle dort gesagt, weil der Job to be done eines Toilettenpapiers, der wird immer noch gelöst werden. So, das können wir nicht mit einem Pad machen.
Ja, siehe Corona und Deutschland. Das ist so eine Assoziation, die mir sehr, sehr schwer fällt.
Nicht nur Deutschland, war auch in anderen Ländern so.
Okay, dann.
Aber eben, das sind diese Ängste, die da sind. Und was auffällig war, die haben eigentlich ihr Geschäftsmodell 1:1 übertragen. Also das heißt, man hat die Zeitung genommen, die im Tagesrhythmus rauskommt, immer noch ein sehr stark das Gefühl hat, dass die Aufgabe, die sie lösen, News-Charakter hätte und hat dann versucht, das online zu stellen. Und du hast es angesprochen mit dem Werbemarkt. Der Werbemarkt war immer der größere Einnahmequelle für Zeitungen als die Abonnenten. Die Abonnenten haben, wenn man böse ist, früher maximal fürs Papier den Druck und die Auslieferung bezahlt. Also die haben einen Deckungsbeitrag vom Inhalt von null gehabt. Ja, das ist bitter. Ja, der Journalist hat ja gesagt, meine Abonnenten zahlen und so weiter. Aber das auch in der alten Welt war das nicht so.
Ja.
Was die klassische Zeitung hatte, sie hatte natürlich ein Aufmerksamkeitsmonopol in einer Region.
Ja.
Das heißt, wenn man irgendwelche Kundinnen und Kunden erreichen wollte, dann musste man über die Zeitung gehen, Regionalzeitung gehen. Das war natürlich ein Riesenprivileg und das Monopol ist ihnen weggefallen. Und die Frage, wie reagierst du? Und für mich gibt es ein Beispiel einer Zeitung, die es eben geschafft hat, weg von diesem News-Charakter hin zur Einordnung dieser hyperkomplexen Welt.
Ja? Ja.
Ich glaube nicht, dass sie übrigens komplexer geworden ist als vor, sagen wir mal, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern der Unterschied ist, wir bekommen eigentlich jeden alles mit.
Das ist, denke ich, auch genau.
Ja, also, dass früher Flugzeuge Entführungen stattgefunden haben, das hat auch statt, haben wir nur nicht mitbekommen, wenn das in Hongkong irgendwas passierte.
Genau.
So, und jetzt ist genau die Frage, wie kriege ich in diesem massiven Überfluss Relevanz wieder rein?
Ja.
Und das wäre ja genau dieser Job to be done, dieser Filter, der natürlich wiederum von gewissen, das war ja auch die Kernaufgabe, die Tagesschau, sowohl im Schweizer wie auch im deutschen Fernsehen, hatte eine Institution der Einordnung. Es ist genau die Frage, wie, ja, das sind natürlich gewisse Sachen nicht erschienen und dann schreit die eine und sagt, Lügenpresse, weil das ja nicht drin sein kann.
Ja.
Aber es ist ja auch der Job dieser Zeitung. Und es gibt ein Medium, das das ganz hervorragend geschafft hat, zumindest für eine gewisse Gruppe von Menschen relevant zu bleiben, ist der Economist. Es gibt keine andere Zeitung, wo du dich in 2 Stunden pro Woche über die Welt informieren kannst. Wenn du dich über AI informieren möchtest, die haben 2016 Artikel geschrieben, da weiß die deutsche und die Schweizer Politik bis heute nicht viel von dem, was damals schon an Grundlagen war. Weil sie einordnen wollen.
Ja. Aber das wäre doch dann auch der Job, wenn ich jetzt auch wieder die Schweizer Fernsehen anschaue, so stelle ich mir auch Nachrichten vor. Also diese Beiträge, also es gibt ja zum Beispiel diese Anschnittbilder, ne? Da stehe ich jetzt auch so an dem Pult und Screen hoch und runter und denke ich mir auch, das ist ja alles so Verpackung.
B-Roll genannt. Ja? Ich frage mich auch, warum ich die brauche.
Genau, aber warum nicht einfach, wir haben nur 15 Minuten und dann gehe ich da einfach Sekt durch und viel weniger. Dann auch so der von der Migros, der neue CEO, der hat dann so mit den Händen, der war jetzt nicht so kameraaffin, hat die ganze Zeit tun gesagt. Da denke ich mir auch, lass den doch.
Oder auch noch so geschnitten.
Oder so geschnitten, auch gut. Auf jeden Fall, da siehst du schon, dass der gekämpft hat mit diesem Kamera-Interview. Da denke ich mir so, das ist doch weder für die Beteiligten noch die das produzieren, noch die das anschauen, irgendwie ein Mehrwert, anstatt das wirklich einzuordnen. Und dann das Spannende war, und das ist der letzte Schritt, da kam jetzt erst der Mikrobeitrag und danach Esprit meldet Insolvenz an. Also hast du 2 Retail-Themen. Und die haben es wirklich geschafft, das nicht miteinander zu verknüpfen. Also die senden das hintereinander weg, ne? Und da könnte man schon sagen, vielleicht hat der Migro was mit der Esprit, es geht ja um Retail und es sind ja vor allem die Fachmärkte, die nicht funktionieren. Vielleicht lässt sich ja dann ein gewisses Muster erkennen. Nö, das wird einfach hintereinander weggesendet, als ob es einmal eben um Kühlschmiermittel geht und das nächste Mal um Küken. Also das fand ich schon auch, also das war wirklich so ein Leer, also für mich war die, deshalb wollte ich heute mal drüber sprechen, damit es aus mir rauskommt. Das war so in der gesamten Erfahrung so und dann hat der Redakteur noch mir gesagt, wir sind schon bei der 4. Umstrukturierung. Und das habe ich jetzt auch online nachgeprüft. Das ist wirklich Programm 4.0, denke ich mir. Ja klar, weil so wo, aber dann ist doch die Frage auch hier wieder, da haut man auf die Mikro ein, aber wo ist denn hier der Way Forward? Also was ist denn jetzt das Geschäftsmodell? Wie ist der Meccano, dass ihr in 10 Jahren noch relevant seid? Es kann ja nicht nur im Stellenabbau sein.
Nein, das, aber guck mal, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich habe weder für Banken noch für Medienhäuser in den letzten 20 Jahren gearbeitet, obwohl sie es am meisten brauchten, weil sie eigentlich wenig Bereitschaft haben, sich zu ändern. Ja. Also ich bin ja, also meine Dissertation ist ja von Medienhäusern gesponsert worden.
Oh, cool.
Das war Bertelsmann und die Burdos. Und die Punkte, die du ja erwähnt hast, die wussten wir ja wirklich jetzt nicht in den Absurditäten, was da kommt.
Ja.
Also wir konnten uns das aber vorstellen, wenn eben Demokratisierung der Produktionsmittel da ist, also Produktion gleich null, außer Zeit kostet uns das ja hier auch nicht viel.
Ja.
Wir können plötzlich Content produzieren, das war auch klar. Es gibt keinen Filter mehr.
Mhm.
Das heißt, da wird es eine Explosion von Angebot sein und der beschränkte Faktor wird die Aufmerksamkeit der Konsumenten sein. Ich meine, das ist die Kernaussage meiner DIS schon gewesen, 2001. Mhm. Und das ist auch nicht von mir alleine, sondern es gab ja damals das Buch Die Aufmerksamkeitsökonomie und all solche Sachen. Also wir reden davon vor 25 Jahren. Solche Themen wurden ja alle besprochen. Man will es noch nicht hören.
Ja.
Weil das ja so fundamental sich selber widerspricht. Ich finde es faszinierend, dass eben aber auch neue Medien rausbekommen, die dann zum Beispiel wieder Einordnung machen. Das Netz ist politisch, ist zum Beispiel eins, leider ganz komischen Namen, aber das ist dnip.ch.
Mhm.
Da reden Nerds und eine Journalistin auch von der Republik, das ist der Patrick Seemann, die Adrian Fichter, der Marcel Wagelvogel, Andreas von Guntern und Silke Grunewald. Das sind super Experten in dem Thema.
Mhm.
Und das Faszinierende ist, die gehen in die Tiefe, die wollen aber die Menschen wahrscheinlich gar nicht wissen. Zum Beispiel, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, dass es auch schon in der alten Welt diese Werbemediatoren gab.
Mhm.
Und in der heutigen Welt heißt das Programmatic Advertising.
Mhm.
Ja, das heißt, auch als Verlag gibt es Echtzeitauktionen, in dem dein Werbeplatz, der gerade frei ist, weil ich, Patrick Stähler, mit den Cookies oder Trackern heute genannt, diese Seite aufrufe, wird in der Sekunde, wenn ich sie aufrufe, ein Handel im Hintergrund gemacht. Wer möchte diesen Platz haben?
Mhm.
Und sie haben rausgefunden, dass bis zu 800 Anfragen irgendwo durch die Gegend geschickt wird. Also mit den 800 bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber inklusive, dass das auch in Richtung Russland, China geht und meine Surfdaten plötzlich verteilt werden. Ja, das kann man heute sehen, wenn man so nach Partnern fragt, dann werden teilweise 800 Werbepartner erwähnt.
Mhm.
Ja, hey, wer will die denn auch kontrollieren? Aber man hat das akzeptiert, dass scheinbar Werbung heute eben nicht mehr festgebucht wird, sondern man macht Programmatic Advertising.
Ja.
Ich bitte dazu, aber das kann dann auch eben sein, dass plötzlich eine CS-Werbung auf einer rechtsradikalen Webseite erschien.
Mhm.
War ja billig.
Mhm. Boah. Und hatte Zuhörer.
Genau, ja. Die richtigen.
Aber das ist genau das, wo so der ganze Weg hingeht, wo ich mir halt auch denke, ich saß dann da und habe mir das Ganze angeschaut und dachte, wow, das ist so weit weg. Und dann hast du ja noch das, wie du gesagt hast, dieses Politische, da sind wir beide, glaube ich, nicht die Experten für, aber es ist ja vielleicht dann auch ein bisschen grenzgefährlich, wenn eben so die Common-Informations-Ding da so wegbricht. Also wenn dann so, wie du schon vorhin angesprochen hast, wenn jeder so in seiner eigenen Bubble lebt und das sich immer mehr verstärkt, dafür haben wir ja eigentlich Fernsehen, gerade auch in Deutschland aus der Nazi-Vergangenheit, hat man ja gesagt, die sollen ja extra unabhängig sein und sind auch regional oder in den Bundesländern organisiert, damit es eben nicht mehr vereinheitlicht werden kann und so. Also das ist ja gerade die Idee der Stärkung der Demokratie, diese Rundfunkgebühren. Und jetzt hast du da sowas, dass die Leute so abdriften und du siehst irgendwo im Geschäftsmodell dieser Medienhäuser, dass die einzige Idee ist, immer wieder Kosten zu sparen und du guckst in andere Branchen und sagst, ja genau. Und digital ist halt dann irgendwie wieder so eine App, wo jetzt SRF dann irgendwo deine aktuellen Lieblingssendungen nochmal anschauen kannst. Das ist ja nicht das, was ich wirklich will, sondern ich will ja eigentlich, dass mir das SRF dann auch einen Mehrwert bietet. Dass
das meine haben Jobs sie alle verpasst. Ja. Also das ist ja das Schreckliche daran. Der Nachrichtenüberblick ist so verfranst, wie wir das uns angucken.
Ja.
Immerhin noch, glaube ich, die meistgesehene Sendung, aber natürlich Frage, welche Altersgruppe das noch mitbekommt.
Ja.
Der ganze Entertainment-Bereich, der natürlich auch spannend ist, auch für Werbeleute, weil auf TikTok kann ich Propaganda in Entertainment reinbieten. Das ist ja genau das Problem. Der IS ist hypercool scheinbar, kommen die rüber. Ich weiß zwar nicht, wie man mit der Propaganda hypercool sein kann, aber die haben es eben begriffen, dass man am Anfang eben ganz verschiedene Jobs miteinander verbindet, damit eben dann der Kunde auch die Propaganda oder der Zuschauer die Propaganda mitbekommt. Mhm. Ja, du machst irgendwelche krassen Videos, Entertainment-Charakter, du bist cool. Und irgendwann schleicht sich dann eben rein, dass alle anderen Ungläubige werden und damit keine Menschen. Das kennen wir dann aus der Nazi-Zeit. Mhm. Das ist hyper gefährlich, weil eben nicht mehr diese Plattformen auch kontrollieren, was kommt. Mhm. Netflix, Apple TV. Ich muss nicht mehr auf dem schweizerdeutschen Fernsehen irgendwie mir einen Tatort angucken, wenn ich dann Serien mir angucken kann, die so auf einem anderen Niveau sind. Mhm. Ja, das heißt auch die Verfügbarkeit von Entertainment.
Free Body Problem, das wäre, glaube ich, eins für dich. Da geht es um Physiker, die versuchen, aber es ist dann doch an der Ende des Tages mehr Game of Thrones. Aber wenn du nochmal die Muße hast, dich ins Digitale zu bewegen, ich weiß, schwierig bei dir, aber Free Body Problems, ich habe ja Film studiert.
Also ich habe ja nicht gesagt, dass ich kein Bewegtbild angucke, schöner Begriff für Videos. Also ich habe einfach keinen Fernseher vor mir, aber ich schaue sehr viel Video, aber mit meiner Frau zusammen auf dem iPad. Das ist immer sehr intim. Ja. Es gibt hochspannende Sachen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine norwegische Serie, Occupied heißt die. Mhm. Die ist irgendwie 14 konzipiert worden und da geht es darum, dass in Norwegen eine Regierung an die Macht kommt, also gemacht im Sinne von gewählt, die sagt, wir werden so viel grüne Energie produzieren, wir werden aufhören, Gas und Öl nach Europa
zu schiffen.
Und das führt dazu, dass die Russen bei denen einfallen, aber natürlich sehr subtil und immer mehr Macht übernehmen. Mhm. Und das Ganze übrigens vor der Ukraine-Einfall der Russen 2014.
Krass.
Und es ist deshalb erschreckend, weil sie unglaublich gut mit dem Thema spielen, ab wann kollaborierst du? Mhm. Wann profitierst du? Also bist du als Restaurantbesitzerin, die eben Russen einfach ihr Essen serviert, ohne dass die im Militär sind, bist du dann schon
Mitläufer
oder bist du es nicht? Mhm. Also ganz viele Fragen, die Norwegen, und das ist hochspannend, weil es eben einer der großen norwegischen Krimi-Autoren, Nesbø, glaube ich, heißt er, Joe Nesbø, bitte entschuldigt, dass ich den Namen jetzt nicht vorher mir aufgeschrieben oder recherchiert hatte. Der schreibt das in Krimiform. Und trotzdem könntest du das in jedem Politikunterricht verwenden, um die Problematik eben, ab wann sagst du nein, was heißen Brandmauern, wenn du Kriege verhindern möchtest? Und ich meine, das ist vor unserer Diskussion, wie weit wollen wir Russland, oder es ist ja nicht Russland, sondern Putins Machtansprüche in Europa dulden. Mhm. Und dieser Film ist vorher geschrieben worden. Mhm. Und die EU kommt auch nicht gut weg, weil sie sagen, lieber billiges Öl als Freiheit der Norweger. Und die Norweger kommen auch nicht so richtig gut weg. Eigentlich kommt gar keiner gut weg, weil in so einer Konstruktion gibt es keine Helden.
Das ist so.
Und das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Problem, was auf uns zukommt mit dieser Medienwelt. Einerseits müssen wir uns als Unternehmen einfach fragen, welche Message wollen wir senden? Wollen wir manipulativ kurzfristig oder wollen wir Vertrauen aufbauen? Weil auch Unternehmen können eine Quelle des Vertrauens sein. Mhm. Wenn sie gerade so für Tagesbedarf eben da sind und eben nicht die 2 Sekunden Optimierung einer Werbekampagne in den Mittelpunkt stellen, sondern sagen, ja, alles ändert sich, aber der Kern von uns bleibt, nämlich der gute Kundenservice, den Kern, euch mit Lebensmitteln zu versorgen, mit guten Lebensmitteln. Ja, das Geschäftsmodell spricht und nicht die Werbung alleine.
Und das heißt aber auch eine Konsequenz. Schweizer Fernsehen wird auch nach der 4.0 Umstellung oder Stellenabbau sich mal ganz dort am Kopf kratzen müssen, wie es da weitergeht. Und wie gesagt, also für mich war es mal interessant, sich mit dir darüber auszutauschen, weil ich dachte, als ich da hingefahren bin, da bin ich in einer Viertelstunde wieder raus, weil die müssen ja mithalten. Und als ich das erlebt habe, dass wir noch umgezogen sind, dass wir wieder nochmal alles aufgebaut hatten, dass wir nochmal es gemacht haben, dachte ich so, auch mit unserem Podcast, das ist ja genau der Grund, warum ich sowas eigentlich gar nicht mehr mache. Weil du sagst zwar, es ist umsonst, aber die Zeit kostet und so baust du natürlich Stellen ab. Wenn du dann weniger Redakteure hast, dann hast du natürlich da dann wieder weniger Kosten. Aber du könntest natürlich auch dreifach so schnell produzieren und könntest dann einfach auch viel mehr oder viel gezielter anbieten. Und das finde ich halt das Spannende, wie sich so eine Firma entwickeln wird. Und da würde ich sagen, lass uns das noch mal so im halben, dreiviertel Jahr anschauen, weil wie gesagt, dieses Medienthema finde ich eben aus dem Geschäftsmodellperspektive so spannend, aber auch aus der Werbung, aus der Finanzierung, weil es ist ja bei vielen Firmen, dass die immer die Hoffnung haben, sie kommen mit Werbung durch die Zukunft. Und wie gesagt, das war mal, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, das einzuordnen und für mich wieder sehr therapeutisch, um mein Erlebnis irgendwie wieder mal zu verarbeiten.
Ja, aber du bist toll gewesen, auch das Schweizer Fernsehen fand ich gut, dass sie das so aufgebaut hat. Wir sollten auch das Gute sehen.
Absolut.
Ich würde gerne mit dir das diskutieren, wie ich eben in diesem extrem schweren zu kontrollierenden Umfeld eigentlich als Unternehmen mich meine Message an den Kunden oder Kundin bekommen kann. Mhm. Das würde ich eigentlich gerne noch als Thema weiter haben.
Ja, das können wir auch gerne noch mit dazu nehmen. Sicher auch noch eine gewisse Herausforderung. Patrick, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Eine Freude.
Ich wünsche einen schönen Tag und bis demnächst.
Wunderbar, danke dir, Jörg. Bis dann. Ciao.
Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.